Ich lese aus Apostelgeschichte 14 die Verse 21 bis 23 und es geht hier im Zusammenhang um eine Missionsreise vom Apostel Paulus mit seinen Mitarbeiter Barnabas. Die sind unterwegs und das ist die erste Missionsreise und sie verkünden das Evangelium. Sie verkünden Gottes Wort und wir lesen in Apostelgeschichte 14, auch in Derbe, also es ist ein Ort, ich zeige uns gleich eine Karte, verkündeten Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir, also wir Christen, viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. In jeder Gemeinde setzten sie Gemeindeälteste ein und vertrauten sie und alle anderen Geschwister mit Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie jetzt glaubten. Wie ich schon sagte, es geht um die erste Missionsreise. Paulus ist unterwegs mit seinem Team, unter anderem ist da Barnabas dabei. Und sie verkünden das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus, Gemeinden werden gegründet und sie setzen Älteste ein. Genauso wie es in Preußisch-Ollendorf geschehen ist. Vor 4 Jahren haben wir hier angefangen, Gottesdienste zu feiern. Das Evangelium wurde verkündet, natürlich auch schon im Vorfeld durch andere Gemeinden, Kirchen, Hauskreise und so weiter, gar keine Frage. Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie versammeln sich, um Gottesdienste zu feiern, Gott die Ehre zu geben und wir haben Älteste eingesetzt. Dieses Jahr, Anfang Februar oder Ende Februar, wo wir Älteste hier in dieser Gemeinde eingesetzt haben. Ein biblisches Prinzip. Genauso war es auch schon vor 2000 Jahren. Ich zeige uns hier mal eine Karte. Es geht um die Ermutigung im Glauben. Das ist so der erste Punkt, den ich mit uns verfolgen möchte. Und das hier ist so die erste Missionsreise, diese rot hinterlegten Pfeile. Paulus und Barnabas, das hier ist Israel, hier ist Jerusalem. Paulus und Barnabas, sie sind in den Norden gezogen und dann sind sie von Antiochia in Syrien, es gibt 2 Antiochias, deshalb sage ich Antiochia in Syrien, losgezogen mit dem Schiff nach Zypern und dann auf das Festland, das ist jetzt heutige Türkei. Und hier fangen sie an, das Evangelium zu verkünden. Sie ziehen nach Perge, sie ziehen nach Lystra, nach Antiochia, hier in diesem Gebiet, nach Ikonion, nach Lystra und nach Derbe. Also das waren so die Städte, die wir auch gerade gelesen haben. Und sie verkünden da das Evangelium. Und wie ich schon sagte, Menschen kommen zum Glauben. Aber es ist so, wenn du das Evangelium verkündest, und bestimmt hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, wenn du das Evangelium verkündet hast, du wirst immer 2 Reaktionen bekommen, wenn du das Evangelium verkündest. Die einen, die sagen, jawohl, da will ich mehr von hören, und wir hatten das ja gerade, Menschen sind zum Glauben gekommen, eine Gemeinde ist entstanden und sie sind weitergezogen, weitere Menschen sind zum Glauben gekommen. Die andere Reaktion, die wir hier in Deutschland vielleicht nicht ganz so krass erleben, ist die Reaktion, dass Leute sagen, bleib mir weg mit diesem Jesus. Von diesem Jesus will ich nichts zu tun, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben, bis hin, dass sie auf einmal Hass uns gegenüber entwickeln und sagen, wenn du mich nicht endlich in Ruhe lässt mit diesem Jesus, werde ich dich verfolgen und dir Leid zufügen. Und genau das ist auch bei Paulus und seinem Team geschehen. Wir lesen in den Versen vorher, in den Versen 19 und 20, lesen wir Folgendes. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Also sie verkünden das Evangelium, aber das hat natürlich nicht allen gepasst. Auch den Juden, die dort lebten, passte es nicht. Und sie fingen an, einen Mob zu bilden, einen Aufstand gegenüber Paulus und seinem Team, bis hin, dass dieser Mob voller Hass war und sie anfingen, Paulus zu steinigen. Und das muss man sich nicht so vorstellen, dass die jetzt anfingen, mit Kieselsteinen auf Paulus zu werfen, sondern Steinigung war immer, dass man mit großen Steinen sie hergeholt hat und auf diese Person geworfen hat, bis diese Person zusammenbrach und starb. Und sie dachten jetzt auch, Paulus, er ist bewusstlos, er ist tot. Und sie ziehen diese Leiche, so dachten sie, aus dieser Stadt Lystra hinaus. Und dann lesen wir von einem Wunder Gottes in Vers 20, doch als ihn dann die Jünger umringten, also Nachfolger Jesu umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf, ging in die Stadt Lystra zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Gott tut hier ein Wunder und bringt Paulus wieder auf den Beinen, sodass er seine Berufung, das Evangelium zu verkünden, weiter ausüben konnte. Das ist Missionsarbeit vor 2000 Jahren und das ist Missionsarbeit auch heute im 21. Jahrhundert. Wir verkünden das Evangelium, Menschen sagen Ja zu Jesus, sie glauben an Jesus, es entstehen Gemeinden und genauso gibt es aber auch die Reaktion, dass Menschen sagen Nein zu Jesus und anfangen Hass zu entwickeln und Christen zu verfolgen. Und Paulus wusste das. Und Barnabas wusste das auch. Und sie ziehen jetzt durch diese Gemeinden auf ihrer Rückreise wieder zurück, durch Lystra, durch Ikonion und so weiter. Und sie ermutigen die Christen und sagen, hey, bleibt an Jesus dran. Das, was ihr da erlebt an Verfolgung, das ist nichts Ungewöhnliches, das gehört dazu. Ihr macht nichts Falsches, ihr macht nichts Verkehrtes, das gehört dazu. Und sie ermutigen im Glauben, weiter festzuhalten. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir einander ermutigen. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns zu ermutigen, im Glauben, in der Nachfolge Jesu festzuhalten. Deshalb bieten wir zum Beispiel so einen Bibelgrundkurs an, um einander zu ermutigen und in dem Wort Gottes zu unterweisen und zu lehren. Deshalb bieten wir als Gemeinde Hauskreise an, wo wir in kleinen Gruppen zusammenkommen, um miteinander die Bibel zu lesen und zu beten, auszutauschen und füreinander da zu sein. Wir brauchen einander, wir leben von dieser Ermutigung untereinander und deshalb feiern wir unter anderem auch Gottesdienste. Und deshalb beteiligen wir uns auch an diesem Gebetstag, um füreinander da zu sein, für unsere Glaubensgeschwister einzustehen vor Gott und zu beten und sie geistlich mit zu stärken. Und deshalb sammeln wir auch die Kollekte ein, um für unsere verfolgten Geschwister dabei ihnen zu unterstützen, damit ihnen geholfen wird. Also wir wollen die Christen ermutigen durch unsere Möglichkeiten. Kommen wir zum zweiten Gedanken, und zwar die Ernüchterung im Glauben. Christsein ist nicht immer einfach. Und jeder, der von euch mit Jesus schon länger unterwegs ist, wird mir dazu stimmen, dass Nachfolge Jesu gegenüber nicht immer nur einfach ist und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dass das auch mit Herausforderungen zu tun hat. Ich lese nochmal Vers 22, wo steht, und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und sie ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Das war die Ermutigung im Glauben, aber dann kommt die Realität. Nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Also Paulus und Barnabas gehen ganz nüchtern, total realistisch mit Nachfolge Jesus gegenüber um. Sie machen deutlich, wenn du Jesus nachfolgst, musst du auch bereit sein zu leiden, musst du auch bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen und zu leiden. Jesus Nachfolge ist auch immer Leidensnachfolge. Und in diesem Wort Schweres im Grundtext, also im griechischen Text, steht da dieses griechische Wort Klipsis. Und Klipsis bedeutet so viel wie in die Enge treiben, bedrückt werden. Das kennen wir, stellt euch einen Schrottplatz vor und dann wird da ein Auto, die Karosserie des Autos in eine Presse geworfen und dann zieht sich die Presse immer enger und enger zusammen und quetscht das Auto. Und dieses Wort bedeutet so viel. Sie werden viel Schweres ertragen müssen. Das heißt, sie werden verfolgt werden. Sie werden immer mehr und mehr bedrängt werden und das Gefühl haben, erdrückt zu werden, in die Enge getrieben werden. Und die Bibel macht aber auch deutlich, das Gute ist, sie sind nicht alleine. Sie haben Geschwister an ihren Seiten, die für sie einstehen. Und natürlich, sie haben Jesus. Jesus, der sagt, kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Sie haben Jesus und Jesus packt mit an. Nichtsdestotrotz geht Paulus und Barnabas ganz offen und ehrlich damit um und sagen, das ist die Realität. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, musst du auch bereit sein, Verfolgung zu erdulden. Dazu möchte ich noch mal lesen einen Text aus 1. Petrusbrief, Kapitel 4, wo Petrus zu Christen redet, die auch verfolgt werden. Und Petrus bringt es auf den Punkt und er sagt ab Vers 12, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Das sagt Petrus, nichts Ungewöhnliches. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Also Petrus macht den Christen deutlich, wenn ihr verfolgt werdet, wenn ihr leidet, um des Namens Jesu willen, ist das nichts Ungewöhnliches. Das gehört zum Christsein dazu, das ist seit 2000 Jahren an der Tagesordnung. Für uns ist es etwas Ungewöhnliches geworden. Ne? Wir Christen in Europa und besonders im westlichen Europa, Gott sei Dank, erleben wir Verfolgung nicht in dieser Art und Weise. Wir wissen nicht, wie lange noch. Jesus geht da auch ganz offen mit um und er sagt, am Ende der Zeit wird die Verfolgung zunehmen und das zeigen die Statistiken auf, die Open Doors jedes Jahr rausbringt. Verfolgung nimmt immer mehr zu und wir müssen uns da nicht irgendeine Illusion hingeben, dass wir meinen, die Verfolgung wird wieder niedriger werden. Nein, es wird immer mehr und mehr, weil Jesus das sagt. Gottes Wort sagt es, dass Verfolgung immer mehr zunehmen wird und das erleben wir so. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir noch nicht verfolgt werden aufgrund unseres Glaubens. Und doch wissen wir nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn es einbricht, dann sollten wir nicht meinen, oh, jetzt habe ich irgendwas verkehrt gemacht. Nein, Petrus sagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Christen werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt und das gehört dazu. Weil Jesus Christus zuallererst leiden musste. Er hat das Evangelium verkündet. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und letzten Endes ist Jesus ans Kreuz gegangen, um für unsere Sünden zu sterben. Und die Christen, die verfolgt werden, stehen unter einem besonderen Privileg, unter einem besonderen Segen Gottes, auch wenn uns das irgendwie nicht in den Kopf eingehen möchte. Und doch sagt hier Petrus, freut euch vielmehr. Es ist eine besondere Ehre, für Jesus zu leiden. Und um das nicht nur allgemein weiterzugeben, möchte ich uns etwas vorlesen aus diesen Gebetsheften, die auf euren Stühlen sind. Ihr dürft gerne, wenn ihr so ein Gebetsheft in der Hand habt, Seite 9 mal aufschlagen. Und ich möchte uns eine Situation vorlesen von unserer Glaubensschwester Maggie, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus leiden muss. Auf Seite 9, diesen ersten Absatz. Es geht um Kenia und dieser Absatz ist überschrieben mit »Wieder einmal seid ihr uns zu Hilfe gekommen«. Ich lese, dass sie in ihrer Not nicht auf sich allein gestellt ist, hat auch die kenianische Christin Maggie erfahren. Und da unten rechts habt ihr ein Bild von Maggie, ein ganz aktuelles Bild, auch mit Mundschutz. Und das ist Maggie, unsere Glaubensschwester. Im Juni 2014 fielen Al-Shabaab-Kämpfer in die Küstenregion von Kenia ein und töteten in der Region um das Dorf Ketoni jeden männlichen Christen, den sie finden konnten. Unter den 67 Menschen, die an diesem Tag starben, waren auch Maggies Mann und Sohn. Open Doors unterstützte Maggie und andere Witwen durch Gebetsbeistand und Traumaseelsorge, aber auch durch Hilfe zu Selbsthilfeprojekte. Maggie konnte einen kleinen Imbissstand eröffnen, in dem sie traditionelle Speisen wie Chapati, so eine Art Fladenbrot, und Mandazi, eine Art Schmalzgebäck, verkaufte. So konnte sie nach dem Tod ihres Mannes für sich und ihre Tochter aufkommen. Die Corona-Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen führten jedoch dazu, dass Maggie ihr Geschäft schließen musste. Open Doors unterstützte sie und viele der anderen christlichen Witwen in Kenia mit Lebensmittelpaketen. Voller Freude sagt Maggie: Wieder einmal seid ihr uns zu Hilfe gekommen. Dafür danke ich euch so sehr. Ihr habt uns nie im Stich gelassen. Soweit. Das ist die Realität. Ihr Lieben, das ist Verfolgung von Christen, Verfolgung von Jesus-Nachfolgern, und das geschieht auch im 21. Jahrhundert. Und wir dürfen uns eins machen mit unserer Glaubensschwester Maggie und ihrer Tochter und mit vielen anderen Christen. Nun möchte ich noch einen letzten Gedanken weitergeben: die Erfahrung im Glauben. Das ist ja so wirklich so ein Thema, Christenverfolgung, damit setzen wir uns nicht gerne auseinander. Aber ihr Lieben, es ist nicht alles nur dunkel und finster, wenn wir an verfolgte Christen denken, an unsere Geschwister, die verfolgt werden. Nein, Christen, die in heftiger Art und Weise verfolgt werden, erleben auf der anderen Seite auch ganz intensiv die Nähe Gottes. Und oft, nicht immer, aber oft offenbart sich Gott unseren verfolgten Geschwistern in besonderer Art und Weise. Und das sehen wir auch schon in der Apostelgeschichte bei Petrus. Petrus, er verkündet das Evangelium und er wird aufgrund dessen gefangen genommen. Er kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis nach Jerusalem und ist dort gefangen gehalten. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 12, Vers 6: In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Das war die Situation von Petrus. Er liegt da in einem Hochsicherheitsgefängnis in Jerusalem, angekettet an zwei Wachen und vor der Gefängniszelle auch nochmal Posten, die Wache hielten. Keine Chance, in irgendeiner Art und Weise da rauszukommen. Und ich weiß nicht, ob euch so aufgefallen ist, und Petrus schläft trotzdem. Das ist Christsein in einer tiefen Verbindung mit Jesus Christus. Also ich weiß nicht, ob ich an Petrus seiner Stelle da fest schlafen könnte. Aber Petrus, er schläft da, er ist total geborgen in Jesus Christus und er weiß, Jesus ist an meiner Seite. Und dann lesen wir in Vers 7 etwas Übernatürliches. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Also da seht ihr mal, wie tief Petrus geschlafen hat. Er ist in so einer heftigen Situation und er schläft tief und fest, dass der Engel ihm erstmal noch einmal einen Ruck in die Seite geben muss, einen Stoß in die Seite, damit er endlich mal wach wird. Das ist Geborgenheit in Christus, Frieden, den nur der Glaube an Jesus schenken kann. Jesus selbst kann uns diesen Frieden geben. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Und die Bibelkenner unter uns wissen, dass Petrus dann durch das Gefängnis hindurch, durch die Türen hindurch, die Türen haben sich geöffnet und er durfte hindurchkommen und letzten Endes ist er frei gekommen. Für diesen Moment. Natürlich wurde er dann an anderer Stelle gefangen genommen und die Kirchengeschichte besagt ja auch, dass Petrus dem Märtyrertod gestorben ist in Rom und aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Aber für diesen Moment war Gott ihn besonders gnädig und hat ihn da freigelassen, sodass er das Evangelium verkünden konnte. Und Ähnliches erleben unsere Geschwister, die verfolgt werden, auch heute noch, dass Gott sich ihnen in besonderer Art und Weise offenbart. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigt nochmal auch eine Geschichte aus dem 21. Jahrhundert uns vorlesen, aus diesem Buch von Open Doors, vielleicht kennen es einzelne von euch, ist wirklich empfehlenswert, Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren. Also Muslime, die zum Glauben dann an Jesus Christus kommen und wie Jesus sich ihnen offenbart. Und das sind alles wahre Geschichten, alles geprüfte Geschichten, nicht irgendetwas Ausgedachtes. Und ich möchte uns einmal die Geschichte vorlesen von Aisha, eine Muslimin in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, wo es offiziell keine Kirchen gibt, wo es offiziell keine Christen gibt, wo es offiziell keine Bibel gibt. Und Gott wirkt trotzdem. Ich lese uns mal ein paar Seiten aus diesem Buch. Aisha lauschte in die Nacht hinaus. Die dünne Wand ihres Zeltes war alles, was die Welt ihrer Familie von den 100.000 anderen Pilgern trennte, die sich in den Straßen drängten. Es gab kaum Platz zwischen den Zelten und in das Schnarchen und tiefe Luftholen drin mischten sich die Geräusche von draußen. Im übernächsten Zelt verrichtete jemand halblaut sein Nachtgebet. Aisha drehte den Kopf zur Seite, um ihre jüngere Schwester zu betrachten, die im Schlaf seufzte. Meist war ihre Schwester diejenige, die länger aufbleiben wollte, gerade weil die Eltern wollten, dass ihre Kinder zeitig ins Bett gingen. Doch heute Abend waren Aishas Augen weit offen. Warum hatte sie keine Lust zu schlafen? Siebenmal war sie heute fast erdrückt in den Menschenmassen um die Kaaba herumgezogen. Also Aisha war mit ihrer Familie in Mekka und ihr kennt die Bilder bestimmt aus dem Fernsehen, dieser schwarze Stein, diese Kaaba, und jeder Moslem versucht mindestens einmal im Leben diesen Hadsch, also diese Pilgerreise zu machen nach Mekka und siebenmal um diesen Stein zu ziehen. Jeden Tag tausende, Millionen von Muslimen. Und das hat Aisha auch dann getan an diesem Tag. Ihre Füße taten ihr jetzt schon weh. Und morgen früh wollte die Familie schon bei Sonnenaufgang aufstehen, um einen frühen Bus nach Mina zu nehmen. Zum nächsten Abenteuer ihres zweiten Hadsch. Ausschlafen war angesagt. Aus einem Nebenzelt kam eine Kinderstimme. »Ich will nicht, Mama«, Aisha kicherte. »Ja, Kinderträume logen nicht.« Dann, viel näher, kam ein anderes Geräusch und Aisha setzte sich erschrocken auf. Wollte da jemand etwa mit einem Messer ihre Zeltplane aufschneiden? Doch was sie dann sah, war noch schockierender. Über ihr stand ein Mann in einem strahlend weißen Gewand. Sie linste an ihm vorbei. Nein, er hatte kein Loch ins Zelt geschnitten, um hereinzukommen. Er hob seine Hand wie zu einem Gruß oder einer Beruhigungsgeste. Keiner der Schläfer regte sich. Das Licht vom Gewand des Fremden schien in sie hineinzufließen. Ihr erster Gedanke war, dass irgendein Geistlicher zu ihrer Familie wollte oder, noch schlimmer, nur zu ihr. Doch von diesem Mann strahlte eine überirdische Wärme aus. Sie wusste sofort, dieser Mann liebt mich. Und im nächsten Augenblick wusste sie, wer er war. Jesus stand im Zelt. Er trat zurück und duckte sich, wie um durch den niedrigen Zelteingang zu gehen. Als er durch die Zeltplane verschwand, sah das Mädchen kurz seine Augen. Sie schien zu sagen, komm, folge mir nach. Mit offenem Mund starrte Aisha auf die Zeltwand. Die Geräusche von draußen nahm sie nicht mehr wahr. Eine ganze Stunde lang saß sie stumm und starr da. Wie konnte es Gefährliches geben? Was konnte es Gefährlicheres geben als eine Jesusvision mitten in Mekka, während des Hadsch? Einen Monat später machte Aishas Familie ihre nächste Reise, diesmal zu Aishas Lieblingsverwandten in Jordanien. Es war nicht halb so feierlich, aber hundertmal schöner als eine Pilgerfahrt nach Mekka. Eines Abends, als Aisha im Haus ihrer Cousine vor dem Schlafengehen noch vor dem Fernseher saß und herumzappte, landete sie bei einem christlichen Sender aus Ägypten und erstarrte. Was sagte dieser Prediger da? Einige von euch haben eine Vision von Jesus gehabt. Seid dankbar, dass er euch diese hohe Ehre zuteilwerden lässt. Jesus macht diese Besuche nicht zum Spaß. Er ruft euch in seine Nachfolge. Er hat einen Plan für euer Leben. Zum zweiten Mal war Aisha sprachlos wegen Jesus. Und wieder erzählte sie niemanden davon. Doch nach Saudi-Arabien zurückgekehrt, entdeckte sie, wie hartnäckig dieser Mann aus dem Himmel sie rief. Die neuen Visionen waren anders als die in Mekka. Jesus besuchte sie nicht nur nachts, sondern auch am helllichten Tag. Manchmal sah sie nur sein Gesicht und niemals sprach er. Doch jedes Mal war die Botschaft in seinen Augen dieselbe. Folge mir nach. Und die Geschichte geht dann weiter von Aisha, wie sie zum Glauben an Jesus kommt und wie sie anfing, aus Jordanien Bibeln nach Saudi-Arabien zu schmuggeln. Diese Geschichte ist von 2012. Ich weiß nicht, ob Aisha noch lebt unsere Glaubensschwester, keine Ahnung, vielleicht wurde sie entdeckt, wurde hingerichtet, wie das bei den meisten Christen in Saudi-Arabien der Fall ist, keine Ahnung. Aber Jesus wirkt und das ist die Erfahrung im Glauben, die unsere Glaubensgeschwister auf besondere Art und Weise tun. Und ich möchte uns ein Zitat vorlesen von Christen, die verfolgt werden. Das sagen nicht alle Christen, aber viele, die verfolgt werden. Betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet darum, dass wir im Glauben stark bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist, damit viele anderen zum Glauben an Jesus finden. Ja, unsere Glaubensgeschwister brauchen unser Gebet. Und Peter hat diesen Vers schon erwähnt aus 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, da vergleicht Paulus die Christenheit mit einem Körper, leiden alle anderen mit. Und das wollen wir tun, auch in diesen Gebetszeiten, die wir gleich haben werden. Wir wollen mitleiden, für unsere Geschwister mitbeten. Nun, vielleicht fragst du dich, ja, was kann ich tun über diesen Gottesdienst hinaus? Ich möchte dich ermutigen, aus eigener Erfahrung, bestell dir dieses Gebetsheft. Das ist kostenlos, das Open Doors jeden Monat rausgibt. Hinten hast du eine Postkarte, die kannst du kostenlos nach Open Doors senden, ausfüllen, nach Open Doors senden und du bekommst jeden Monat dieses Gebetsheft. Und in diesem Gebetsheft ist immer so ein Gebetskalender mit jeden Tag ein Gebetsanliegen. Das kostet dich eine Minute am Tag, für deine Geschwister zu beten, die verfolgt werden. Ich möchte dich dazu ermutigen, tu es und setz dich ein, für deinen verfolgten Bruder und für deine verfolgten Schwester zu beten. Und Gott wird dich dafür segnen. Amen.